Hab Mut, steh auf. Wir sind jetzt am Freitag angelangt beim 104. Deutschen Katholikentag. Ich freue mich sehr, dass Sie weiterhin dabei sind, immer noch genug Schlaf abbekommen, um durch die Veranstaltungen Indoor wie Outdoor zu kommen. Mein Name ist Marc Frings. Ich darf Sie zu einer Stunde Frings fragt begrüßen. Vor allem will ich aber begrüßen eine emeritierte Königin und amtierende Präsidentin. Julia Klöckner ist mein Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir wollen reden über das Finden von Kompromissen in einer aufgeheizten Gesellschaft. Ich darf auch begrüßen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade live, weil wir übertragen nach außen, weil es einen riesigen Andrang gab, erstens. Und zweitens, wer jetzt gar nicht dabei ist, wir zeichnen auch für meinen Podcast auf, in Kooperation mit domradio.de und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Zu diesem Format, wer vielleicht schon dabei war, gehört, dass wir erstmal das Lieblingsgetränk der Gästin klären. Das hat gestern für mich zu einer schlaflosen Nacht geführt, weil Red Bull Cola nicht mein Lieblingsgetränk wird, das ich bei Herrn Dobrindt getrunken habe und ich bis 2:30 wach im Bett lag. Heute wird es hoffentlich besser. Wir haben Ihren Insta-Account ganz ordentlich gecheckt, Frau Klöckner. Wir sind bei Ingwer-Zitronen-Minztee herausgekommen.
Das ist sehr gut. Kommt auf die Uhrzeit an. Also einen Wein würde ich auch nehmen.
Ach, so ein.
Aber vielleicht auch beides.
So ein Zufall. Hier steht ja auch Wein. Also, Sie vereinfachen es ein bisschen.
Geht das alternativ oder auch kumulativ?
Wir machen natürlich alles
auch beides.
Das kommunale Wahlrecht von Rheinland-Pfalz soll zum Einsatz kommen. Also ich hab Silvaner im Angebot. Das ist der eine Katholikentagswein. Genau. Und einen Domina.
Nehmen wir Silvaner.
Das freut mich auch. Sie sagen einfach, wann Sie irgendwann zu Tee wechseln wollen. Aber wir gönnen uns jetzt erstmal das hier. Es ist ja auch schon nach 16 Uhr, da sind wir ja entspannter. Ich darf erstmal anstoßen und sage
auf einen guten,
ich freue mich auf den Austausch.
Auf Sie.
Ja, Sie sind jetzt seit gut einem Jahr Bundestagspräsidentin. Mich würde interessieren, wie ist es dazu gekommen? Ruft dann Friedrich Merz an und sagt, Julia, ich habe was gefunden für dich. Setz dich mal hin oder wie war das? Wie lief das ab? Erzählen Sie mal.
So quasi, als wäre schwer vermittelbar oder ja, was. Ich habe endlich was gefunden.
Weil ich weiß ja nicht, wie das ist, wie Rheinland-Pfalz berücksichtigt werden muss.
Nein, also wie ist sowas? Das ist natürlich das erste Amt, was man dann besetzt nach einer Wahl, also in einer neuen Legislaturperiode. Warum? Wenn der Deutsche Bundestag erstmalig zusammenkommt, dann kommen erstmalig die neu gewählten Abgeordneten in diesen Bundestag und erst dann konstituiert. Aber zwingend erforderlich ist, dass an diesem Tag dann, auch wenn eine Regierung noch nicht steht, der Bundestag muss ja bis zum gewissen Punkt dann zusammentreten und die Regierung verhandelt noch oder die potenzielle Regierung, dann muss aber ein Parlament fähig sein, zu debattieren und Entscheidungen zu treffen. Und deshalb wird dann auch sehr früh, relativ früh, der oder die Bundestagspräsidentin gewählt. Und die wird gestellt von der stärksten Kraft, also das war in dem Fall CDU/CSU. Und da hatte Friedrich Merz mit Markus Söder natürlich auch überlegt, weil die beiden dann das Vorschlagsrecht hatten, wer hat Parlamentserfahrung, wer kennt Opposition wie Regierungsseite, wer ist, sagen wir, auch ein bisschen resilient und geländegängig in einer gewissen Weise, weil sich dieses Parlament, das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn man so draufschaut aufs Parlament, auch von oben, so formiert hat, wie es noch nie war in der Geschichte.
Wollen wir gleich nochmal.
Und das ist der Punkt, und da haben die sich gedacht, ja, die kann das. Und dann haben sie mich gewonnen, hat mich Friedrich Merz in der Tat angesprochen. Und lange durfte ich nicht überlegen, aber ich hatte auch nicht lange gebraucht. Und das ist schon ein besonderes Amt. Und deshalb habe ich dann auch zugesagt. Und dann ist man es noch nicht automatisch. Man muss ja auch gewählt werden.
In diesem Jahr ist eine Ihrer Vorgängerinnen gestorben, Rita Süssmuth. Ich hatte auch die große Freude, Sie einmal begrüßen zu dürfen. Ein Vorbild für Sie?
Toll, ja. Rita Süssmuth war eine Frau, die auch bei uns in der eigenen Partei öfter mal so quer im Stall gestanden hat, weil sie natürlich auch Themen ansprach, die damals gar nicht so sehr Konjunktur hatten, aber notwendig waren. Und das sind auch Themen, die ich mit einer anderen Sprache vielleicht aber auch fortführe. Das ist das Thema Rolle der Frau. und wir Frauen sind keine Opfer. Ganz häufig höre ich das immer, ja, Frauen werden irgendwie weggebissen oder sowas. Ja, es muss auch jemanden geben, der sich wegbeißen lässt. Also wir müssen, finde ich, erstmal ermutigen und man darf auch verlieren bei einer Wahl. Also wenn wir immer davon ausgehen, dass man dann auch gewinnt, ja, dann ist es keine Wahl. Also das ist so ein Thema, wo Rita Süssmuth auch immer deutlich gemacht hat, Frauen, wenn man sie nur als Schriftführerinnen hat und nicht, wenn es Entscheidungen gibt, dann wird es schwierig, dafür einzutreten. Das ist ein Thema. Sie hat, finde ich, Großartiges geleistet, die so richtig geblieben sind. Auch zwei große Dinge. Einmal das Thema der AIDS-Kampagne. Sie war ja nicht als Bundestagspräsidentin, da war sie Gesundheitsministerin. Und da hat sie, oder Familienministerin und Jugend. Und da hat sie sich damals sehr, sehr stark eingesetzt für das Thema Hilfe für AIDS-Kranke. Wir bekämpfen nicht die Krankheit haben, sondern wir bekämpfen die Krankheit. Und da hat sie ganz unkonventionelle Kampagnen gestartet. Da sind ja einige ins Koma gefallen schon, gell? Das war ja für die erschreckend zum Teil, wie deutlich sie war. Und der zweite Punkt ist bei Rita Süssmuth, Sie erinnern sich eigentlich jetzt 31 Jahre her in diesem Jahr, Jean-Claude und Christo, sie haben den Reichstag verhüllt. Und das war damals ein Unding zuerst. Es war eine Debatte, da hat man gesagt, das ist auch eine Entweihung dieses Hohen Hauses. Wir sind ja damals als Deutscher Bundestag noch nicht dort gewesen. Die Kuppel war auch noch nicht drauf. Aber jetzt als Punkt, das ist wirklich was Historisches, was geblieben ist. Und nein, sie war eine tolle. Ich traf sie auch, als ich mein Amt angetreten habe, haben wir uns unterhalten bei mir. Und es war eine lebendige Person und eine, die bleibt.
Das Adjektiv geländegängig bringt mich zu Ihrer Biografie. Sie sind Rheinland-Pfälzerin, verbindet uns. Sie sind die Pfälzerin, ich bin der Rheinländer.
Nein, ich bin keine Pfälzerin. Rheinland-Pfalz ist größer.
Sie sind näher an der Pfalz als ich auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Aber Rheinland-Pfalz ist größer, weil das häufig passiert. Man sagt zu Rheinland-Pfalz die Pfalz. Ich komme von der Nahe, das ist Bad Kreuznach. Ja. Wir sind schon so ein bisschen Hunsrücker. Eher,
ist noch ländlicher, oder?
Ja, ist sehr ländlich. Ja. Aber
da wollen wir jetzt nicht, wollen wir nicht hierarchisieren.
Viel Platz und viel Herz.
Das ist gut. Es gilt aber auch fürs Rheinland. Für mich ja jetzt ja, die wenigen Rheinländer.
Jetzt wissen wir auch, wo die Rheinländer sitzen.
Ja. Willkommen. Aber mich würde natürlich interessieren, weil Sie sind ja weiterhin wahnsinnig eng verbunden mit Rheinland-Pfalz. Sie haben weiterhin Ihren Wahlkreis dort, sind dort beheimatet. Inwieweit hat Familie, haben Ihre Eltern Sie geprägt, auch auf der politischen Ebene? Also sind Sie aus einem politischen Haushalt entsprungen?
Also ich komme in der Tat, wohne dort, wo mein Wahlkreis auch ist, da komme ich her, das ist der Kreis Bad Kreuznach, kennt vielleicht der eine oder andere, und Kreis Birkenfeld, das gehört dazu, geht an die saarländische Grenze. Ich bin groß geworden in einem Weingut, also man könnte sagen, mit der Flasche groß geworden, aber ich bin groß geworden in einem Weingut und habe halt auch viel mitbekommen, was selbstständig sein bedeutet, was das Kämpfen und Arbeiten bedeutet, das Arbeiten und Leben mit der Natur. Wir mussten auch immer mit anpacken und das hat mich schon, finde ich, sehr, also mich persönlich geerdet, und ich mag meine Wurzeln. Und das Weingut gibt es noch, mein Bruder und mein Neffe machen das, das ist schon sehr besonders, ja, und Eltern prägen einen, Familie prägt einen. Positiv wie negativ, aber sie prägt einen, und ich muss sagen, mein Vater, dessen Todestag heute ist, er ist 2018 verstorben, kurz nachdem ich Ministerin wurde, es war der 15. Mai, und er hat immer gesagt, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das finde ich so schön passend, weil man dann auch immer wieder aufstehen kann und Mut haben kann. Und das ist, ja doch, Familie hat mich sehr geprägt. Politisch war keiner in der Partei. Also ich war die Erste, die jetzt irgendwie parteipolitisch aktiv wurde.
Was war der Moment, der das ausgelöst hat?
Die Grillfeste bei der Jungen Union. Das kannst du sagen. Ich muss es erstmal so banal sagen, aber es wurde dann unterfüttert.
So. Mit Kartoffelsalat.
Ich meine, es drückt was aus. Es ist das Thema Gemeinschaft. Trifft man auf Gleichgesinnte? Hat man etwas, was man teilt, wofür man kämpft und dann auch beieinander sitzt? Aber am Ende war es bei mir so, ich habe Politikwissenschaft studiert, Theologie und Pädagogik, habe Staatsexamen und Magister gemacht, und der Punkt bei mir im Politikstudium, das war echt so ein Schlüsselmoment. Wir mussten Grundsatzprogramme von Parteien vergleichen. Und bei mir damals, das mussten wir zusammen machen, es war so Gruppenarbeiten, ich musste die vergleichen von der PDS, damals SED-Nachfolgepartei, und der CDU. Und das fand ich interessant, also das Bild vom Menschen zu sehen, ob ich oben ein Ideal habe, nach dem Menschen passend gemacht werden, oder ob ich sage, jeder einzelne Mensch ist unterschiedlich und daraus wird subsidiär eine Gesellschaft. So der Unionsansatz zu sagen, Solidarität ja, aber die christliche Soziallehre bedeutet die drei Säulen, das ist die Personalität, ich brauche die Freiheit dazu, dass ich mich dazu entwickeln kann, wozu ich angelegt bin als Person. Wir sind unterschiedlich, Individuen, nicht im Kollektiv erst im Wert. Der zweite Punkt ist die Subsidiarität, also dass ich schon eine Eigenverantwortung habe, nicht nur Projektion zu Politikern und zu Eltern, die mir mein Zimmer aufräumen sollen oder was anderes machen. Und dann ist es die Solidarität, das ist ein Begriff, ist keine Partei sagt, sie will nicht Solidarität, aber die Frage ist, welchen Begriff habe ich von Solidarität? Und die darf keine Einbahnstraße sein, sondern ich muss versuchen, den Menschen aus einer institutionalisierten Abhängigkeit frei zu machen. Also das heißt, ihn zu befähigen zu einer Hilfe zur Selbsthilfe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Mich damit beschäftigend habend, habe ich dann gesagt, ich trete da ein in die Partei, war dann bei der Jungen Union, aber nie jetzt so, dass ich Politikerin werden wollte.
Hm. Ich hatte gestern, ich habe es vorhin kurz angedeutet, Alexander Dobrindt zu Gast. Ich habe ihm eine ähnliche Frage gestellt und will sie Ihnen auch gerne stellen, weil ich so ein bisschen so Jahrgänge verglichen habe. Und Sie und Alexander Dobrindt sind ungefähr, nicht exakt, aber sind ungefähr der gleiche Jahrgang.
Ich sag's, also auch Frauen, 1972.
Völlig in Ordnung. Aber dazu gehören auch Adria Nahles, die morgen zu Gast sein wird. Ich habe mir noch rausgeschrieben, Anton Hofreiter von den Grünen. Also sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die jetzt gerade in sehr wichtigen politischen Ämtern unterwegs sind. Was sie offensichtlich verbindet, ist, dass sie ungefähr volljährig wurden, als die Mauer gefallen ist. Aber was verbindet über Parteigrenzen hinweg diese Generation von Politikerinnen und Politikern, die jetzt in den Ländern, im Bund in der ersten Reihe stehen und die Geschicke hier mit maßgeblich gestalten?
Erstmal sind es unterschiedliche Persönlichkeiten und da gibt es engere und weitere Verbindungen oder vielleicht auch Distanzen. Aber was uns so unsere Zeit verbindet, wie wir politisiert worden sind, ist schon so eine Zuversichtsfenster gewesen, muss ich sagen. Also es war so, ich bin in der Zeit dann auch groß geworden mit der klaren Vorstellung, Europa wird größer. Und es ist selbstverständlich, dass damit Friede größer wird. Und ich ging da fest davon aus, irgendwie ist die Demokratie der Mega-Exportschlager. Aber man muss immer sagen, die Länder, die in demokratischen Systemen leben, sind die absolute Minderheit auf dieser Welt. Also die Grenzen sind gefallen, in dieser Zeit wurde ich da groß und politisiert. Grenzen sind gefallen, Mauern sind gefallen. Es gab eine einheitliche Währung, man konnte reisen, ohne dass man angehalten wurde. Also es sei denn, man ist zu schnell gefahren, aber dass man an der Grenze angehalten worden ist. Das war schon was Besonderes. Eigentlich war das so ein Aufbruch. Und ich weiß noch, als Abiturientin dachte ich, die Zeit wird nie zu Ende gehen. Also das war mein größtes Freiheitsgefühl, klar, Abi in der Tasche und so. Und das war echt toll. Und das erlebe ich bei jungen Leuten so heute nicht, muss ich sagen. Das ist anders. Jetzt hatten wir auch, ehrlich gesagt, kein Social Media. Und Social Media ist nicht social. Nicht in den allermeisten Fällen, würde ich sagen. Und das, was heute auf junge Leute einprasselt, was ja nicht unbedingt immer das analoge Reale ist, sind aber solche Erwartungen, was das mit denen auch macht, das war bei uns so nicht. Ja, ich will jetzt nicht, das klingt jetzt wie Oma erzählt vom Krieg, aber das ist schon so ein bisschen anders, als ich...
Nein, das ist ein Zukunftsoptimismus, den Sie beschreiben.
Ja, genau.
Der genau. Sie erstmal eigentlich ja zu sehr idealistischen Politikerinnen und Politiker hat werden lassen.
Als ich Politikerin wurde, 2002, ich kam mit Alexander Dobrindt in den Deutschen Bundestag, mit Jens Spahn in den Bundestag, also wir waren da so eine Gruppe, gell, so eine Gang irgendwie. Wir dachten, wir werden das alles ändern.
So. Wer ändert gerade am meisten?
Ja. Und es war wirklich so, wir sind in den Bundestag gekommen, da gab es noch einen Fax. Da gab es Wer kennt wen und StudiVZ. Und das war's. Ja, warum erwähne ich? Einige lachen jetzt gleicher Jahrgang, weiß nicht.
Als aber, 2019 zum ZDK kam, gab es immer noch Fax.
So gab es immer noch Fax. Mhm. Aber das war, ich will das deshalb erwähnen, weil ich auch so ein bisschen auch Sie in eine Perspektive von heutigen Politikern gerne mitnehmen will. Und auch was das Erwartungsmanagement an uns Politikern angeht. Wir haben echt Probleme, heute noch Leute zu finden, die in die Politik gehen wollen. Also so zu tun, die sind jetzt irgendwie versorgt. Also wir haben immer einen Vierjahresvertrag. Der wird verlängert oder beendet durch den Wähler. Aber wir haben kaum noch Leute, die dazu bereit sind. Warum? Weil heute dieser Daumen runter so schnell ist. Und zwar so, ich konnte damals lernen. Ich bin in die Politik gekommen, eher von der Seite rein. Also das war ja eher, was heißt Zufall, nicht geplant, ich war eher so Trümmerfrau-Modell. Warum? Weil in meinem Wahlkreis die CDU konnte nie gewinnen und dann haben die Männer gesagt, ja, jetzt kann halt mal Frau.
Und das in Rheinland-Pfalz.
So. Ich habe gewonnen. Aber der Punkt ist was, aber erst beim zweiten Anlauf. Aber der Punkt ist schon der, warum wollen denn, ich konnte lernen, erstmal sehr wohlwollend, muss ich sagen. Ich konnte wohlwollend die ersten Schritte gehen, Fehler machen, gucken mich ein. So. Aber heute, wenn jemand reinkommt in die Politik, der vielleicht ein bisschen Instagram hier für so einen Sportverein gemacht hat, war immer beliebt, in dem Moment, wo er politisch tätig ist, ein Politiker ist, hat er was auf der Stirn und dann wird losgehetzt. Und die Leute haben, es gibt keine Supervision für Politiker. Es gibt psychosoziale Dienste für Mitarbeiter und so Sachen, aber wir haben mittlerweile Politiker, die sind, also wirklich, sie werden so beurteilt, ihre ganze Familie kriegt das ja mit.
Und würden Sie sagen, Sie selber, also kümmern Sie sich um Ihre mentale Gesundheit als sehr exponierte Spitzenpolitikerin? Der eine ist auf Dauerzucker und kümmert sich um die innere Sicherheit. Sie leiten den Bundestag.
Ich bin auf Dauerriesling. Nein, also ich muss sagen, ich habe echt einen tollen Freundeskreis und eine tolle Familie. Also ich fühle mich da schon sehr, sehr, sag mal, das ist schon eine gute Sozialhygiene, die ich habe. Und wirklich, das sind Freunde. Ich fahre zweimal im Jahr mit dem einen Freundeskreis, wirklich seit der Schul- und Abi und das andere ist seit der Studienzeit. Wirklich fahren wir zusammen weg. Und das ist echt, ist eine gute, sag mal, ich habe eine gute Resilienz, muss ich sagen. Ich lese den Kram da auch nicht so. Es gab Phasen, man hat Höhen und Tiefen, keine Frage. Aber ich habe wirklich auch bei uns in der Politik wirklich auch ernsthafte Freundinnen, zum Beispiel Dorothee Bär. Wir kennen uns seit 2002. Und das sind wirklich, also auch andere Kollegen, mit denen ich richtig, wo man sich austauschen kann. Und habe ein tolles Team, Mitarbeiter, die ganz lange auch schon bei mir sind, ja, wo man sich echt austauschen kann. Ich würde heute sagen, ich hatte das Glück, sagen wir mal, der frühen Geburt, dass ich anders reinkommen konnte. Die Kollegen, die heute reinkommen, da ist es schwieriger, das zu regulieren, von 0 auf 100 total niedergemacht zu werden im Wahlkreis. Ich meine, ich merke es ja auch, wenn ich einkaufen gehe, guckt jeder, das ist nicht böse gemeint, aber mein Einkauf wird immer kommentiert, den ich da auf den Dingens da lege. Geil. So, und ja, da kann ich mit umgehen, gell? Und man hat Bürgersprechstunde daheim, wenn man irgendwo ist. Das ist ja auch nett, dass die Leute auf einen zukommen. Aber es hat auch, wissen Sie, es gibt schon Kollegen, die haben schusssichere Fenster daheim, weil es eben Drohungen gibt.
Ja, ich habe neulich mal ein Mittagessen haben können mit dem Bundespräsidenten, der auch von seinem
Kommunal... Guck mal, so ganz nebenher, ganz bescheiden sagt er das.
Es passiert. Es war ein großes Privileg.
Die Präsidentin konnte nicht.
Deswegen durfte ich nachrücken. Und er sagte aber was sehr Ernstes, weil er ja dieses Projekt hat, dass er immer wieder seinen Dienstsitz verlagert. Und es ist total erschreckend, was der erzählt. Ne? Da werden Bürgermeisterinnen, weil sie ein bisschen was für Geflüchtete tun, Galgen in den Garten gestellt beispielsweise. Sie beschreiben jetzt ein Phänomen,
naja, ich will's mal die andere Seite auch sehen. Ich habe als Agrarministerin, weil ich was für Landwirte getan habe, die davon leben müssen, von Umweltaktivisten Galgen und meinen Kopf und eine Pistole an Comic-Gesicht von mir gesehen. Also deshalb, ich sag mal, die Extreme in beiden Seiten sind so enorm geworden, dass die sich zum Teil nichts mehr schenken. Und ich sage, Leute, wir brauchen Maß und Mitte, wie es die Kanzlerin jetzt, die ehemalige Kanzlerin gesagt hat. Wir müssen Acht geben, ist jede Drohung, egal von welcher Seite sie kommt, ist nicht zu akzeptieren.
So, und jetzt blenden wir das mal, was von außen kommt, weg und schauen nur den Bundestag, den Sie da jetzt gerade verantworten, mit einer sehr herausfordernden Zusammensetzung aus demokratisch-Mitte-Perspektive. Und die Überschrift des Gesprächs hier ist ja die aufgeheizte Gesellschaft. Was ist eigentlich aufgeheizter, die Gesellschaft oder eigentlich das, was Sie da gerade vor sich haben?
Gute Frage, erstmal nachdenken. Naja, das, was ich vor mir habe, ist ein Ergebnis der Gesellschaft, die hat die gewählt. Also ich meine, da hat sich ja keiner reingeputscht in den Deutschen Bundestag. Der Bundeswahlleiter, Wahlleiterin hat gesagt, die Wahl ist so in Ordnung gewesen. So, also deshalb erstmal, um es festzuhalten, die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Stimmung oder zumindest Erwartungshaltung. So, und was ist jetzt aufgeheizt, ist jetzt der Umgang miteinander. Und der ist fokussiert, oder ich sage es mal, ist unter einem Brennglas im Deutschen Bundestag. Und das ist aufgeheizt. Jetzt muss man auch ein bisschen Acht geben, wenn man nostalgisch wird, sagt, früher war alles besser. Wenn man sich Wehner und Strauß vorstellt, die hätten ein paar Ordnungsrufe gekriegt, kann ich Ihnen sagen. Oder wären auch rausgeflogen.
Waren das Verdachtsfälle für den Verfassungsschutz, Wehner und Strauß?
Das weiß ich nicht. Das habe ich mir damals nicht angeguckt, kann ich nicht sagen. Ich sage nur, was heute halt ist, jetzt mal unabhängig, wir müssen auch unterscheiden zwischen dem, was in Ländern ist und was Bundestags, also Fraktionen, Parteien, müssen wir auseinanderhalten. Ich mache zum Beispiel erweiterte Sicherheitsprüfungen, lasse ich machen, natürlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum? Es gibt sogenannte Hausausweise im Deutschen Bundestag. Wenn Sie einen solchen haben, heiß begehrt, dann können Sie rein und rausgehen, werden nicht gecheckt etc. Das heißt, wir müssen checken, wer diese Leute sind, die einen solchen Hausausweis bekommen. Mitarbeiter zum Beispiel. Und da gibt es Mitarbeiter, die sind nicht nur suspekt, sondern die haben ein Register an Biografie und auch an Gerichtsbekanntheit, um es mal freundlich auszudrücken, und auch klaren Hinweisen, dass sie das demokratische System überwinden wollen. Solchen Leuten entziehe ich den Hausausweis, weil ich auch sage, wir sind haben großes Herz, aber blöd sind wir halt nicht, gell? Und da muss man halt gucken, dass da Demokratie eben wehrhaft auch ist, ohne dass wir Rechte beschneiden. Und deshalb muss es auch gerichtsfest sein. Jeder kann auch gerichtlich dagegen natürlich vorgehen.
Das haben Sie jetzt gut sozusagen auf der Verwaltungsebene beschrieben. Ich habe von Ihnen häufiger das Zitat gefunden, dass Sie sich nicht als politisches Neutrum bezeichnen. Das klingt erstmal total gut, aber ich frage mich angesichts dessen, was Sie gerade beschreiben, muss sogar die Bundestagspräsidentin auch noch sozusagen parteiisch unterwegs sein?
Ich bin parteiisch für die Demokratie, ja, aber nicht fraktionsparteiisch. Also erstens bin ich Fraktionsmitglied und Mitglied des Deutschen Bundestages, sonst wäre ich auch keine Bundestagspräsidentin. Bin Mitglied der CDU/CSU und ich stimme auch ab, wenn Abstimmungen sind, so. Aber wenn ich das Amt führe, in der Funktion als Bundestagspräsidentin, bin ich in der Amtsführung neutral. Das heißt, nicht mein Kollege kriegt deshalb 2 Minuten länger Redezeit, weil er mein Kollege ist aus der Fraktion, sondern es gelten für alle die gleichen Prinzipien. Und im Übrigen rüge ich auch die Bundesregierung, wenn sie zu wenig Minister auf der Regierungsbank hat, dann müssen die herkommen. Und auch meinen Leuten sage ich, ihr habt hier gerade einen Aufkleber, da ist noch ein Wahlwerbespruch drauf, der kommt ab. Und ich schicke aber auch einen Linken raus, wenn der meint, er muss eine Mütze anziehen, wenn wir aber klare Regeln haben, keine Kopfbedeckung. Ich finde, es ist auch keine Körperverletzung, wenn ich jemanden bitte, die Mütze abzuziehen, weil es eine Regel ist. Wir können die Regel ändern, dann kann jeder rumlaufen, auch mit Stahlhelm, aber das ist nicht die Regel. Und deshalb ist es keine Geschmacksfrage, was jemand auf dem Kopf hat, sondern es ist eine Prinzipienfrage. Und nicht der Absender einer Botschaft und Empfänger einer Botschaft ist entscheidend, sondern die Botschaft bzw. die Tat. Und deshalb, wir sind ein Parlament des freien Wortes, wir werden dafür nicht verfolgt, das ist gut. Deshalb ist es auch verboten, dass man Plakate hisst, Fahnen hisst, Botschaften auf dem Shirt hat, weil man sich dann Aufmerksamkeit erhascht, die man aber nicht per Redezeit zugeteilt bekommen hat. Und da geht es nicht um meinen Geschmack. Da geht es nicht darum, ob ich das gut finde, was da drauf steht oder nicht. Und das, glaube ich, muss ich und will ich auch einhalten, damit wieder Vertrauen in die Institution kommt. Und nicht damit es heißt, jetzt ist das auch noch eine Geschmacksfrage. Mhm.
Sie haben das selber gesagt, dass Sie mehr Vertrauen in den deutschen Parlamentarismus wiederherstellen wollen als eine Art Agenda. Würden Sie sagen, nach einem Jahr haben Sie die Grenzen dieses Ziels bereits gefunden? Oder
boah,
sind Sie
das kann ich gar nicht belastbar verifizieren. Ich kann nur sagen, dass wir in der vergangenen Legislaturperiode eine Umfrage hatten und da hat der Deutsche Bundestag nur 21% Vertrauen genossen. So, und wenn man das jetzt einfach mal analysiert, dann kriegt man das nicht hin, indem man eine Fraktion, deren Inhalte man nicht teilt, dann jetzt quasi außen vor lässt. Der Wähler hat sie gewählt. Und deshalb
aber ich habe jetzt
sind
ja gefragt, wie wird Vertrauen in den
Parlament? Ja, deshalb will ich es kurz erläutern. Deshalb kann man ja überlegen, was macht man damit, dass man sagt, als Bundestagspräsidentin, wenn ich jetzt eine Fraktion außen vor lassen würde, dann wäre ich angreifbar. Sondern ich muss klar machen, als Bundestagspräsidentin muss ich Demokratie ermöglichen, die Prozesse, die Druckvorlagen, erste Lesung, zweite Lesung etc. Jede Fraktion, egal ob ich sie mag oder nicht, muss ihre Fragen an die Bundesregierung stellen können. Und wenn die Bundesregierung sie nicht beantwortet, ganz gleich, ob es die Linke oder die AfD ist, werde ich das, egal wer es ist, werde ich dann auch rügen. Also werde sagen, so geht das nicht, weil das die parlamentarischen Rechte sind und auch Pflichten. Und ein weiteres ist, und dann komme ich zur Einschätzung, und ein weiteres ist, dass wir Prinzipien den Leuten erläutern. Und ich habe viel Zuspruch bekommen von normalen Bürgern, wo man merkt, das sind keine Bots oder solche Satzbausteine, die man hat, die das gut finden, dass sie sagen, okay, das ist das Hohe Haus, wir bezahlen euch dafür, blamiert uns nicht. Also sorgen Sie dafür, dass ordentlich geredet wird, dass die Leute auch ein bisschen ordentlich darum sitzen und dass das ordentlich ist. Und da glaube ich, das ist mein Punkt, wenn ich nicht zugeordnet werde als eine, die nur den politischen, persönlichen Willen durchsetzt und nicht die Funktion der Demokratie ermöglicht, so, dann schwindet mehr Vertrauen. Mhm. Und wir haben 2 Millionen Besucherinnen und Besucher jedes Jahr. Wir sind das meistbesuchte Parlament auf der ganzen Welt. Und das ist ja hoffnungsgebend. Und jetzt müssen wir es füllen, dass die sagen, wenn die uns da sehen, ja, das ist eine hitzige Debatte, aber es ist noch anständig im Ton.
Ich bringe mal einen Punkt jetzt mit rüber, den ich heute bei Friedrich Merz gehört habe, der sich mit jungen Menschen getroffen hat in seinem Format.
So wie wir heute.
Ja. Wir lassen die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts im Unklaren über diese These. Da haben die Jugendlichen extrem bemängelt, dass sie bei gerade den Entscheidungen nicht beteiligt sind, die ihre eigene Perspektive, die Zukunft angeht. Ihre, ich glaube sogar beide Vorgänger, sowohl Wolfgang Schäuble als auch Bärbel Baas, haben das Konzept der Bürgerräte vorangetrieben, das ich jetzt bei Ihnen in Ihren öffentlichen Statements nicht wiedergefunden habe. Würden Sie sagen, das ist ein Projekt, das gescheitert ist, oder sehen Sie auch darin eine Chance, mehr Beteiligung und damit auch mehr Präsenz des Parlamentarismus zu stärken?
Na, erstmal ist ein Projekt, was die Koalitionäre nicht auf die Tagesordnung gesetzt haben.
Aber Sie haben als Bundestagspräsidentin die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen?
Nein, das stimmt in dem Falle nicht. Weil, wenn Sie, das muss eine Koalition einsetzen, einen Bürgerrat, weil Sie dafür Haushaltsmittel brauchen. Und insofern ist es eine Frage, wenn das die Koalitionäre sagen, wir wollen jetzt einen einsetzen zu folgenden Themen, dann kann man das machen. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir mal darüber reden, ob wir den Leuten hier auch was vormachen. Mhm. Übrigens, was Bürgerräte dann wirklich leisten können, ist es ein ganz großer Frust, wenn Themen behandelt werden, die zum Beispiel Landessache sind, also was in Schulunterricht soll und der Bundestag überhaupt nicht entscheiden kann. Für mich ist der größte Bürgerrat der Deutsche Bundestag, weil der politisch legitimiert ist. Die Bürgerräte oder der Bürgerrat, den wir das vergangene Mal hatten, der war ausgelost, wer da zufällig dabei ist. Der Anspruch, dass das die Bürger repräsentiert, ist zumindest eine steile These. Das sind interessierte Leute. Wir haben dann aber auch Leute, die haben die Zeit gar nicht, weil die am Arbeiten sind, weil die ein eigenes Unternehmen führen. Also insofern müssen wir auch gucken, wie wollen sie etwas legitimieren? Soll etwas, was ein Bürgerrat entscheidet, soll das Gesetzescharakter haben? Soll eine Regierung dann verpflichtet sein, was 100 Leute oder 50 Leute beraten haben? Soll das dann, wäre das nicht eine Verzerrung auch der Wirklichkeit? Ich wäre ein Fan davon, wenn man so etwas vor allen Dingen vor Ort macht, das heißt in den Kreistagen oder bei den Kreistagen. Ich selbst bin ganz lange schon Kreistagsmitglied ehrenamtlich. Dort, wo Sie vor Ort wirklich mitentscheiden können, wird die Straße so gebaut, kommt die Brücke dahin oder wie machen wir das? Aber suggerieren wir nicht etwas, dass eigentlich die, die gewählt sind, zu blöd dafür sind, was zu entscheiden? Also ich will es jetzt mal bewusst provokativ jetzt auch hier reinstellen. Und jemand, der sich jetzt mit etwas beschäftigt, wir müssen Europarecht im Blick haben. Wir müssen schauen, wie kriege ich Mehrheiten? Wie kriege ich es im Bundesrat durch? Wenn ich einem Bürgerrat sage, jetzt ihr erarbeitet das, dann erwartet der Bürgerrat auch, dass das 1:1 umgesetzt wird. Mhm. So, und da ist die politische oder die demokratische Legitimierung auch schwierig. Und wer nimmt daran teil? Können das ältere Leute oder nicht? Also ich finde, wir sind wirklich dazu verpflichtet, finde ich, jeder einzelne Abgeordnete, solche Art Bürgerräte bei sich im Wahlkreis zu machen. Und das mache ich. Ich mache regelmäßige Bürgersprechstunden, regelmäßige Informationsrunden. Ich sammle Informationen von den Bürgern. Und das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, was zurückkommt. Und die Bürger gibt es nicht. Die sind nicht so homogen, genauso wenig wie wir Politiker.
Ich komme nochmal auf die Frage von aufgeheizter Debatte und der Frage, was man dem entgegenstellen kann. Wir haben es mit Emotionen zu tun. Das ist vor allem die Überschrift Angst. Man arbeitet mit der Angst der Bürgerinnen und Bürger, ohne dass sie wissen, wovor und vor wem sie eigentlich Angst haben. Und es ist ein Populismus auf vielen Ebenen, mit Instrumenten, mit Sprache. Und ich erlebe sie als jemanden, ich habe da jetzt viel rumgewischt im Grunde genommen, die sehr aktiv ist selber auf den sozialen Medien, die direkte Ansprache sucht. Und ich meine es gar nicht zuspitzen, sondern wirklich als ernst gemeinte Frage. Also müssen Sie sich mit Instrumenten des Populismus, der Emotionalisierung letztlich auch im Grunde genommen auseinandersetzen, um gegen das, was wir eigentlich als gemeinsamen, vielleicht muss man sagen, demokratischen Feind ausmachen, zu Wehr zu setzen?
Pui, jetzt muss ich mal gerade überlegen, da sind ja auch viele Thesen jetzt gerade drin, die Sie setzen. Also jeder von uns, auch der Katholikentag, muss mit Populismen arbeiten. Sonst wären Sie nicht in der Tagesschau gewesen. Also jetzt mal unter uns. Ich meine, wir arbeiten alle mit. Also wenn wir Überschriften hätten, die jetzt 6 Zeilen lang wären, wo man nachfragen muss, was hat er gesagt? Jede Headline ist Populismus. Populismus, das Volk, dass das versteht. Mich nerven manche Behördenbriefe, wo ich nichts verstehe. Also ich meine, um es jetzt mal ganz banal. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Acht geben, dass wir nicht nur die allgemeinen Überbegriffe führen. Nur mal ein Beispiel. Also populistisch ist auch, wenn ich auf TikTok, sag mal, sowohl von links wie auch, also ganz links, ganz rechts, den Leuten Angst mache, wenn die Gesundheitsreform kommt, habt ihr nichts mehr, werdet ihr nicht mehr versorgt. Das ist mega populistisch, aber ziemlich erfolgreich. Hm. Aber von verschiedensten Seiten. Aber ehrlich muss man auch sagen, Leute, eine Reform wird es nicht geben. Es wird keine Reform sein, wenn wir sie nicht merken. Man muss klar sagen, warum eine Reform notwendig ist. Die Krankenkassen geben doppelt so viel aus, wie wir einnehmen. Und dann muss man das ansprechen und muss sagen, was heißt das für die kommende Generation, damit wir denen keinen Scherbenhaufen hinterlassen. Und dann finde ich, wenn man dann damit umgeht und dann Ängste schürt, egal von welcher wie Seite, dann finde ich es unverantwortlich. Aber die Instrumente, mal ganz ehrlich, Sie sind doch auch auf Instagram.
Nee.
Nein, der Katholikentag ist auf Instagram.
Ja, aber...
Ihr Logo ist ja auf Ihr Hashtag. Ich wurde doch gebeten, dass ich den Hashtag setze. Also, nee, super. Jetzt mal ganz ehrlich.
Das ist ja mein Job.
Nein, ich meine, Sie wollen doch meine Reichweite haben. Also nehmen wir die. So, und deshalb, also wenn ich den Hashtag nutze und ich finde es richtig, es wäre doch ein Fehler, wenn der Katholikentag nicht auf Instagram wäre. Wäre doch ein totaler Fehler. Das sind die jungen Leute, das sind tolle Reels, das sind Einblicke, da will man hin. So, und das ist doch, das würde ich auch nicht immer, wir nutzen häufig populistisch, als sei das irgendwie, damit hat man schon was abgewertet. Mhm. Nachrichten sind populistisch. Gucken Sie mal, die Zeitungsaufmacher, Titelcover, Spiegel etc. sind populistisch. Es sei denn, ich will mit hohem Feuilleton-Stil Leser, ich weiß es nicht, ich meine, man will ja Leser gewinnen. Also Sie merken, ich ringe da jetzt rum, damit wir uns versuchen auch, also uns nähern, was ist anständig, wenn man sich äußert und was ist nicht mehr anständig?
Dann mache ich es mal andersrum. Ich will mal ein konkretes Beispiel bringen. Sie haben unlängst bei einer Rede gesagt, unsere Staatsräson beginnt auf der Berliner Sonnenallee. Ja. Das ist jetzt sozusagen ein Beispiel für eine populistische Zuspitzung möglicherweise, um die Überschrift zu bekommen. Was ist jetzt der Sechsteiler dahinter, hinter einer solchen Aussage?
Naja, natürlich beginnt der auch da drauf. Der beginnt bei mir daheim und der beginnt auch dort. Natürlich.
Aber genau das hat mich ehrlich gesagt...
Nein, aber Sie müssten, wenn dann, jetzt kann ich auch wieder sagen, das war Populismus von Journalisten, weil das in einen ganzen Bereich eingebettet war. Der beginnt auf dem Dorf, die Staatsräson.
Genau, aber Heldenzeit, und das haben Sie ja bewusst...
Nein.
Sie haben ja bewusst
jetzt
die Sonnenallee...
Jetzt habe ich richtig
aber
Lust.
Jetzt, aber jetzt dann gebe ich Ihnen den Hörern denn das höhere Sprungbrett. Sie haben trotzdem Sie die Sonnenallee genannt.
Ja, natürlich, darf ich die doch auch erwähnen.
Und Sie haben nicht den Marktplatz von Bad Kreuznach genannt.
Nein, pass auf, ich habe Orte genannt, ich habe den ländlichen Raum genannt, ich habe ganz konkrete auch noch andere Orte genannt. Und die Frage ist doch, wenn wir die Schere schon im Kopf haben, dass wir das eine nicht erwähnen dürfen, aber das andere darf ich gerne erwähnen. Also wenn ich den alten weißen Mann, da kriege ich immer Applaus. Nein, ich sag, wenn ich den alten weißen Mann angehe, da kriegt man Applaus. Da sagt keiner, Frau Klöckner, da hatten Sie doch was vor. Aber wenn ich sage, der junge, zugewanderte, patriarchalische Macho, der Frauen nicht gleichberechtigt sieht. Jetzt schenkt er mir nach. Ich nehme jetzt gerne mal Ingwer. Nein.
Kriegen Sie
Nein,
auch.
Aber wissen Sie, das ist doch der Punkt. Machen wir es doch den wahren Populisten nicht so einfach. Man darf nicht mehr sagen, ich darf sagen, ja, die Sonnenallee in Neukölln. Und da wissen wir, was da auch los ist. Der 7. Oktober, der Überfall, das Ermorden und Vergewaltigen von Frauen wurde auf der Sonnenallee mit Süßigkeiten und mit Freude gefeiert. Das muss ich erwähnen können. Ich muss aber genauso erwähnen können, wie Menschen vor Asylantenheimen mit Waffen stehen, um diese Leute auch einzuschüchtern. Und ich muss genauso erwähnen, wenn ein alter weißer Mann meint, jungen Frauen mit irgendwelchen sexistischen Sprüchen nahezukommen. Und ich will auch erwähnen, wenn ein junger Schüler, der patriarchalisch geprägt ist, zugewandert ist, von daheim erklärt bekommt, mit der Lehrerin sprechen wir nicht beim Elternsprechtag, es muss ein Mann sein. Ich will alles erwähnen können, weil die Tat zählt und nicht der Absender.
Genau, und da merken Sie eben, es braucht...
Das ist der Punkt.
Und volle Zustimmung zu dieser Differenzierung. Und trotzdem haben wir es, jetzt breche ich es nochmal runter, und es war ja wichtig, dass Sie uns jetzt vorgemacht haben, wie viele Zeilen man braucht, um so eine Zeile zu dekodieren. Trotzdem haben wir eine Situation, dass die antisemitischste aller Parteien und Strömungen in Deutschland in Neukölln 13% hatte und bei Ihnen in Bad Kreuznach 22%.
Wer ist die antisemitischste?
Und das ist aus meiner Sicht die AfD.
Also jetzt nochmal, ich verteidige nicht die AfD. Bei den Linken haben wir einen so harten Antisemitismus, dass mein Kollege, den ich sehr schätze, den Bodo Ramelow, zusammen auch mit Gregor Gysi eine handfeste Auseinandersetzung hat. Wir haben diesen antizionistische Deklaration der Linken aus dem Norden gerade auch erlebt. Also da will ich jetzt gar kein Ranking machen. Es gibt einen Antisemitismus von ganz links, es gibt einen Antisemitismus von ganz rechts und es gibt einen islamistischen Antisemitismus. Den haben wir auch. Also insofern, ich will gar nichts für besser oder schlechter erachten. Ich finde, es ist menschenunwürdig.
Absolut. Also da treffen wir uns zu 100%, Frau Klöckner. Es muss alles genannt werden. Und deswegen, also ich komme nochmal oder erinnere zumindest daran, dass meine Ausgangsfrage ja eben die war, müssen wir eben auch mit populistischen und emotionalisierten Methoden letztlich arbeiten?
Okay.
Und das machen Sie ja deutlich. Ne?
Ja, die Frage aber ist nur, ich meine das ganze Leben, ich glaube fast vieles scheitert auch daran, dass wir die Leute nicht erreichen. Wenn Politik sagt häufig, wir müssen mehr erklären, ne, die Leute blöd sind sie ja nicht, die haben das ja schon verstanden. Aber die Frage ist, ob ich jemanden erreiche, also was aufbaue in Connex und das Thema emotional. So geht's mir ja auch mit Predigten. Es gibt ganz viele Predigten, wo ich da sitze und denke, ja, falsch ist es nicht, aber sie erreicht mich nicht. Also deshalb emotional, finde ich, ist wichtig. Und der zweite Punkt ist, wir müssen schon dorthin, Herr Frings, wo die Leute sind. Und wir Politiker haben ja die ganz viele Schulklassen in Berlin. Und ich frage jedes Mal, wer ist auf digitalen Medien? Und dann gehe ich durch. Wer ist bei Facebook? Die Lehrer melden sich dann noch. Schüler sind raus. So, dann frage ich, wer ist auf X? Wer ist auf Insta? Und dann bei TikTok alle Hände. Und jetzt kann ich TikTok, da gibt's viel Mist auf TikTok, muss ich wirklich sagen. Und ich würde die Plattformen auch stärker regulieren und vor allen Dingen, dass die auch Fakes und vieles andere auch löschen müssten und dass sie auch zahlungspflichtig sind, wenn sie andere Urheber da haben, ist eine andere Geschichte. Aber jetzt kann ich sagen, nee, TikTok machen wir nicht. Oder ich sage, wenn da die jungen Leute sind, weil sie sich die meisten nicht über eine Zeitung informieren, sondern über solche Plattformen, dann muss ich an die digitale Theke, wo die Wähler der Zukunft sind, wo die Menschen sind, um die es geht mit unseren Entscheidungen. Und wenn Extreme dort sind und sie einfangen, dann müssen wir doch als Original, als Deutscher Bundestag zum Beispiel, auch dort sein, aber mit einer anderen Sprache und auch eben nicht mit Fakes, sondern ordentlich erklären in deren Sprache, dass Sender und Empfänger sich verstehen.
Das ist immer ein guter Stimmungsbarometer für mich, welche Thesen eigentlich funktionieren. Sie haben jetzt mit Predigt ein wichtiges Stichwort genannt. Wir sollten sicherlich auch noch über die Kirche reden und vor allem über den Glauben, der der irgendwie immer so ein bisschen zu spät eigentlich in die Debatte reinkommt. Und da will ich eigentlich mal anfangen. Was bedeutet für Sie persönlich eigentlich, nicht nur als studierte Theologin, sondern auch als praktizierende Katholikin, der Glaube? Wie alltäglich ist Ihnen Ihr Glaube?
Ich glaube, es ist so ein Grundsound, den man hat als Christ. Also so ein Notenschlüssel fürs Leben. Ohne dass ich jetzt jeden Tag darüber nachdenke. Also die christlichen Feiertage gehören für mich dazu. Ich nehme am Gottesdienst teil. Ich bin Schirmherrin des christlichen Hospizdienstes. Wir bereiten jetzt gerade das Hildegard-Jubiläum vor. Hildegard von Bingen heißt immer von Bingen, aber sie ist bei mir geboren worden im Wahlkreis. Und auch als erstes im Kloster Disi Bodenberg gewesen. Ich wollte es hier nochmal sagen, kleiner Werbeblock. Und eine tolle Frau übrigens, die heilige Hildegard, Knallerfrau. Und deren Jubiläum bereiten wir vor und deren Mystik und deren Glaube.
Ja,
und,
aber
und
jetzt hat, reden Sie mal über sich.
Also, ja, nein, was und ist das will ich sagen. Das ist der Punkt, wo es zu mir in meinen Alltag reinschwappt. Das heißt, dass bei mir mein Beruf, meine Grundhaltung, Glaube und Gesellschaftlichkeit zusammenkommen. Also ich unterscheide das jetzt nicht, jetzt ist Zeit für Glaube. So. Hm. Zweiter, jetzt nehme ich einen Tee.
Ich wollte gerade sagen, es ist länger her, dass Sie das gesagt haben, aber Sie sollen Ihren Tee, der ist jetzt gut gezwungen
bekommen. Und der zweite Punkt ist eigentlich, was das Schöne ist bei uns, ist Leuten, die Glocken des Kölner Doms im Deutschen Bundestag, ich weiß gar nicht, ob Sie das wussten. Bitte? So, genau. Ach so, dann das. So,
den haben Sie aus Bonn mitgenommen?
Den haben wir. Ist der das? Ich hörte es, wenn die Kölner. Aber ich hab, da bin ich nicht für ZDF Wetten, das
geantwortet. So heißt eine Glocke im Kölner Dom, Frau Klöckner.
So heißt die, das weiß ja. ich. Nein, aber aus Bonn noch mitgebracht, dachte ich. Also aus Bonn ja, sei auch noch eine Glocke mitgebracht. Nein, ich dachte, aus dem Bonner sei auch noch eine Glocke dabei. Weil die Bonner und die Kölner, die sind
Sie
im Streit miteinander.
Sie kriegen die Tasse, da ist jetzt mehr Zeug drin.
Danke Ihnen. Naja, bei uns Leuten, Glocken. Aus dem Kölner Dom morgens über Band. Das ist der Punkt. So, und das ist wann, wenn wir die Gedenkmomente haben. Das ist kurz vor 9 Uhr und wir haben einen Andachtsraum. Für alle Religionen ist der im Deutschen Bundestag. Und dann legen Politiker oder auch andere eine Bibelstelle aus und da kann man hin, muss man nicht, aber wer will, geht dahin. Und das finde ich eigentlich einen schönen Moment. Und für uns CDUler gibt es bei der Deutschen Bischofskonferenz donnerstags morgens einen Gottesdienst. Das Frühstück ist dann nochmal eine besondere Attraktion wahrscheinlich. Und sonst noch ein letzter Punkt, der Glaube, wo er für mich eine Rolle spielt, ist ganz klar auch bei so bioethischen Themen, die jetzt nicht immer, sag mal, zur Zeit kommt immer sehr gut an, wenn man sagt Selbstbestimmung, aber darunter fällt dann alles. Und dann vergisst man ganz häufig ungeborenes Leben oder Leben, das auf dem letzten Lebensweg ist. Und man spricht von Selbstbestimmung, aber eigentlich geht's um Schmerzlinderung und Palliativmedizin und nicht frühzeitige Beendigung. Also solche Dinge, Organspende, also noch barmherzig sein im Tod darüber hinaus. Da spielt schon der Glaube für mich eine Rolle. Und ansonsten ist es für mich, wenn ich abends einschlafe oder morgens wach werde und so, dann auch nochmal so ein Stoßgebet. Das ist was Gutes. Und wenn man dann weiß, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, man macht sein Bestes. Ist es aber am Schluss, jo, kommt, wie es kommt.
Sie haben ganz gut benannt sozusagen, dass es am Anfang wichtig ist und am Ende des Lebens, da spielt sozusagen die christliche oder die Bioethik insgesamt eine herausragende Rolle. Wir messen ja als Zentralkomitee immer dann politische Interventionen, wenn die Menschenwürde grundsätzlich betroffen ist. Und da fehlt jetzt, finde ich, in Ihrer Aufzählung die durchaus wichtige Zeit dazwischen. Zwischen
ja, Leben absolut, und Tod. Ja. Also es ist auch die Frage von beeinträchtigten, behindertem Leben. Jeder Mensch hat den gleichen Wert, die gleiche Würde. Und auch wenn es darum geht, wie können wir Teilhabe ermöglichen? Das ist das christliche Bild vom Menschen, was wir sehen. Wie kriegen wir das mit beiden Seiten hin, das ermöglichen und das in Anspruch nehmen? Wir haben bei uns im Deutschen Bundestag auch Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Und wir versuchen es wirklich zu ermöglichen und auch Vorbild zu sein. Dann ist die Frage natürlich, wie gehen wir, hören wir Jugend? Also werden Menschen, junge Menschen eben gehört? Wie machen wir eigentlich Politik fürs Hier und Jetzt? Es ist immer einfacher, fürs Hier und Jetzt Politik zu machen, was ich greifen kann. Und nicht, wenn ich sage, komm, es geht um die kommende Generation, die du gar nicht mehr erlebst. Geil. Das sind Punkte. Wie gehen wir mit Menschen um? Auch die nichts mehr haben. ja, die auch gebrochene Biografien haben, egal warum. Oder Menschen, die einfach Hilfe bei uns suchen, in unserem Land. Und nochmal, Organspende ist sowas. Und ich finde, da hat Kirche eine ganz große Bewegung gemacht. Da war auch Kardinal Lehmann damals, hat sich sehr, sehr verdient dafür gemacht. Ich warbe für die Organspende. Und Kirche war ja lange die Positionierung, die Unversehrtheit des Körpers, eben keine Organe zu spenden. Was ist, wenn ich mit dem Herzen eines anderen lebe? Was macht das mit der Seele etc.? Und Kardinal Lehmann hat damals sehr, sehr dafür geworben, dass diese Barmherzigkeit über den Tod hinaus eben auch in so einer Organspende liegen kann. So, das Thema embryonale Stammzelldebatte, Adult, da können wir jetzt noch tief reinkommen. Und im Alltag, auch die Würde des Arbeitens spielt dazu.
Sie haben jetzt schon ganz gut die Brücke geschlagen zu den vielen Themen, die Kirche beschäftigt. Wir hatten im letzten Jahr, die meisten werden sich erinnern, ein Clash, würde ich es nennen, bei einem ganz konkreten Anliegen. Da ging es um die Migrationspolitik, die ich jetzt hier gar nicht aufmachen möchte. Da gab es gestern schon, finde ich, eine ganz gute Beschäftigung mit Alexander Dobrindt. Aber mich würde nochmal die grundsätzliche Frage und das Learning im Grunde genommen interessieren. Also letztes Jahr gab es scharfe Töne aus der Politik an uns, von uns an Sie, an die Politik. Und jetzt sind wir 13, 14 Monate später. Wo stehen wir jetzt in der Frage, wie politisch darf Kirche sein und wie wollen wir miteinander umgehen als Politik und Kirche in der gemeinsamen Arena des Demokratischen?
Ja, also um es mal noch ein bisschen konkreter zu benennen, mir wird ja quasi gesagt, ich hätte gesagt, Kirche dürfe nicht politisch sein und macht es dann immer mit dem Thema Migration bringt zusammen. Dazu habe ich nie ein Interview gegeben gehabt, sondern mein Osterinterview war damals, dass ich sagte, was mich damals sehr wunderte, dass ich eine Stellungnahme der Kirchen bekam zum Thema Tempo 120, aber nicht zum Thema Beratungsfriststreichung, das war eine Initiative damals, beim ungeborenen Leben. Und es ging auch um das Thema Screening, nicht DNA-Test, sondern Down-Syndrom-Test als Kassenregelleistung. Und da habe ich gesagt, fand ich eine bemerkenswerte Schwerpunktsetzung zu einer konkreten Verkehrsregel, eine kirchliche Stellungnahme zu bekommen, aber nicht zu den grundsätzlichen Fragen des Lebens. Und das war mein Punkt, dass ich dachte, das kann Kirche machen. Ich bin ja selber Mitglied und deshalb darf ich das auch kritisieren oder zumindest bemerkenswert finden, wenn Kirche so agiert und wie eine weitere NGO sein will. Und das hat übrigens auch Papst Franziskus gesagt in seiner Pfingstpredigt, dass Kirche eben mehr ist als NGO auf eine tagespolitische, konkrete Einzelregelung gehen, dass Kirche gesellschaftspolitisch ist, dass Kirche sich zu Migration äußert, Logo. Die Frage ist aber auch nur, dann auf dem anderen Ende, was heißt das für Politik? Also wenn ich das umsetze, was Kirche fordert, aber Kirche gar nicht die Implikationen dann zu tragen hat, für Schulbauten, für Kita-Bauten, für Integration, für Sicherheitsfragen. Also da sind wir halt auf verschiedenen Ebenen auch.
Ja, weil wir keine Partei sind. Also ich meine, in vielen Bereichen sind wir ja doch eben die Träger der Konsequenzen, weil wir für Bildung, weil wir für Integration, weil wir für die politische Bildung viel Verantwortung übernehmen.
Das stimmt, da bin ich auch, deshalb bin ich auch ein Fan übrigens der Kirchen. Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch, wie wir das meistern können. Und ich finde, darüber müssen wir auch offen reden. Weil ich erlebe es ja in meiner eigenen Region. Ich erlebe, wie sich vieles verändert. Ich war in der Schulklasse im ländlichen Raum Migrationsanteil 81%. Das ist jetzt ohne Wertung, die Beschreibung. Wir gehen und das zieht sich durch. Und da müssen wir schauen, wie schaffen wir das? Und Deutschland ist kein unsolidarisches Land. Mhm. Und wenn wir dann hören, auch von Kirchen, hier wäre ein radikaler Sozialabbau, dann muss ich sagen, ganz viele aus der Welt wollen just nach Deutschland kommen. So schlecht sind wir nicht. Mhm. Wir müssen es schaffen können, es für eine Gesamtbevölkerung, die Solidarität muss ich auch mit meiner eigenen Bevölkerung haben, dass die Bevölkerung das auch trägt. Und wenn ich eben auch schaue, wie kann Integration gelingen? Und Gastrecht heißt aber auch, dass ich Menschen auch zurückschicken kann, die das Gastrecht verwehren und die Frauen eben nicht so doll finden. Ja, wie wir sagen, die sind gleichberechtigt. Oder wo ich Kriminalität habe, das ist das eine. Aber dass ich Menschen helfe, die jetzt in Not sind, das ist unbestritten und es will auch keiner dieses Asylrecht abschaffen, außer ein paar Extreme. Ja, und das ist mein Punkt. Und da kann Kirche, dass sie Stellung bezieht, keine Frage. Aber ich sage halt nur, wir haben doch das gleiche Problem, Parteien wie Kirchen. Wir verlieren Mitglieder. Was ist die Attraktion? Wir müssen doch mehr bieten. Kirche, meine ich, muss doch mehr bieten als eine tagespolitische Frage, sondern Spiritualität über das hinausweisen. Mhm. Wenn sie nämlich ist wie Partei, dann verliert sie genau und kann auch abgewählt werden wie Partei.
Ja, aber das ist der Moment, wo ich vielleicht noch zwei Fußnoten setzen darf zu dem ersten Teil Ihrer Antwort. Also zum ersten, Sie sagen oder Sie berufen sich auf Papst Franziskus. Ich habe die Stelle selber nochmal rausgesucht. Im Satz davor sagt er nämlich klugerweise, wir können gehen, wie weit wir wollen, wir können vieles aufbauen, aber wenn wir nicht Jesus Christus bekennen, geht die Sache nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was man auch von Seiten der Politik der Kirche positiv unterstellen darf, dass wir durchaus aus dem Neuen Testament heraus, aus der Soziallehre heraus unsere Intervention ja begründen. Und der zweite, eher flapsige Hinweis, weil uns ja diese Tempolimit-Debatte immer wieder um die Ohren gehauen wird. Also ich will einfach zu Protokoll geben, weil ich mich auch angesprochen fühle. Das letzte Mal, dass sich das ZDK zum Thema Tempolimit geäußert hat, war 2008, als Sie ZDK-Mitglied waren.
Da war ich Mitglied.
Ich hoffe, dass Sie, Sie bei der Sitzung dabei waren. Also ich will es einmal benannt haben. Ich will aber, Sie werden es vielleicht jetzt auch noch wahrnehmen. Ich habe ja in beide Richtungen gefragt, was sind die Learnings? Und mich würde interessieren, aus der Sicht einer Christdemokratin, wie herausfordernd ist es in einer Partei wie der CDU, auch dort weiterhin für das christliche Menschenbild zu werben? Also ich erinnere mich an eine etwas herausfordernde Debatte, die letztlich von einem Thomas Rache gerettet wurde, in der es um die Zukunft des C gab und ein Mainzer, Historiker Andreas Rodder, das Bürgerliche in den Mittelpunkt gerückt hat. Und also ich lege vielleicht gleich eine zweite Frage dazu. Ich frage mich, was sagt das über die Debattenkultur innerhalb der CDU aus, dass man nicht sofort sozusagen reflexartig präsent hat, was das C eigentlich in dieser Partei bedeutet? Also allein, dass diese Debatte losgetreten werden konnte.
Aber erstmal ist das Demokratie. Jeder darf jede Debatte lostreten. Mhm. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also reflexhaft, was meinen Sie, wenn wir reflexhaft sagen, oh jetzt... Also das C, wir sind nicht Kirche als CDU. Wir sind nicht Kirche, wir sind Partei. Wir müssen leider mit dem möglich machen, mit der aktuellen Realität.
Nee, da ging es ja um Grundsatzprogramm. Ja, es ging ja eben nicht um die
Tagesordnung. Nein, nochmal, ich versuche es nochmal einzuordnen. Wir sind nicht Kirche, nochmal. Das Grundsatzprogramm hat ja das christliche Bild, was ist das Menschen- und Gesellschaftsbild? Damit fängt ja ein Grundsatzprogramm an. Und dann wird weiter abgeleitet, wie ist das Bild von der Wirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wie gehen wir in den Sicherheitsbereich etc. rein. Bildung kann man davon ableiten. Und insofern finde ich das doch eine ganz gesunde Debatte. Also wenn in einer Partei alle zur gleichen Zeit das Gleiche denken und sagen, dann bin ich nicht in einer Demokratie. So, und wenn der eine sagt, mit dem C, weil wir uns verändern, weil wir zum Beispiel auch Muslime bei uns in führenden Positionen haben und die anderen sagen, ja, aber innerweltlich ist das Bild vom Menschen und auch die christliche Soziallehre das, was uns verbindet und dass das debattiert wird. Also ich bin dafür, dass wir das C behalten als Orientierung. Das heißt ja nicht, dass wir heiliger sind als andere, aber dass man einen Maßstab zur Orientierung hat. Und weil Sie das Thema Soziallehre ansprechen, die christliche Soziallehre spricht auch von der Subsidiarität und der Solidarität, dass die nicht einfach eine Solidarität des Nehmens ist, sondern der Gegenseitigkeit auch ist. Und deshalb kann ich davon schon sehr viel ableiten, dass ich auch Menschen was zumute, dass ich sage, am Ende deines Arms ist auch eine Hand und Gott hat uns Talente gegeben. Nicht, dass ich die sage, ja, es gibt ja die Debatte darüber, zu meinem Lebensmodell gehört nicht arbeiten, obwohl ich könnte. Das heißt, das ist okay, hier gibt es keine Arbeitspflicht, aber dann darf es nicht zum Lebensmodell eines anderen gehören müssen, dass er dein Lebensmodell aber dann finanzieren muss. So, und das heißt, du hast Talente, nutze deine Talente und wir helfen Menschen, die Hilfe brauchen, aber es ist zu erwarten, dass ein Staat nur dann funktioniert, wenn alle sich angesprochen fühlen. Kirche und Demokratie machen nicht andere für uns, sondern wir selbst. So, und dass wir da unzulänglich sind, dass wir da auch immer wieder scheitern, das ist so. Hm. Und wir haben halt, ich sage jetzt mal, Kirche geht da nochmal drüber hinaus, was Orientierung, Sinnsuche, was Spiritualität angeht. Das bieten wir jetzt nicht als, also Spirit, manch einer denkt dann schon als Partei, manche Parteitage, aber wir haben auch ganz bewusst einen Gottesdienst vor die Parteitage geschaltet, um es auch nochmal hm.
Ja, aber ich meine, das ist ja ein total spannendes Plädoyer, aber offenbar ist das keines, das jeder automatisch nachts um drei aufrufen könnte, der in der Partei aktiv ist.
Naja, jetzt fragen wir mal alle Kirchenmitglieder, ob die nachts um drei, wenn sie dann auch. Nee,
ich habe ja nach der Partei.
Nein, aber ja, aber Ihr Anspruch, den Sie gerade haben, der ist doch unrealistisch jetzt gerade. Also es gibt doch, wir haben doch Kirchenmitglieder, die sind, ich sag jetzt mal, Karteileichen. Und da sind wir froh, dass sie noch Kirchensteuer zahlen, dass es nicht auffällt. Dass sie, so. Dann haben wir Kulturchristen, die kommen an Weihnachten, die sagen, ja, ich kann auch Christ sein, ohne dass ich Mitglied in der Kirche bin, aber zur Hochzeit haben wir es ganz gern schon noch das drumherum. Geil. So, und also ich meine, so ist das, so wie die Kirche ist, sind auch Parteien. Und wir werden auch Mitglieder haben, die haben ja das Bürgerliche, wir haben ja verschiedene Wurzeln als Partei, die sich zusammensetzt. Die einen sagen mehr, ich bin mehr in der CDU, weil ich die soziale Marktwirtschaft gut finde. Die anderen sind in der CDU, weil sie sagen, die christliche Arbeitnehmerschaft ist es das. Und die nächsten sagen, ich finde das Thema Christentum Soziallehre. Und die anderen und die weiteren sagen, ja, weil sie das Sicherheitsverständnis hat. Also das wäre jetzt, wissen Sie, was ich meine? Also,
ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Und trotzdem, ich finde, es ist ja auch intellektuell eine total spannende Debatte, weil ich finde, es geht ja auch um Parteiprogramme und Inhalte, die sozusagen den großen Rahmen bieten in einer Zeit, in der es wahnsinnig schnell gehen muss. Ich will aber leider, muss ich jetzt hier den eigenen Spielverderber spielen, zum Abschluss kommen, will aber noch zwei kurze Fragen stellen, wenn das möglich ist. So eine kleine Debatte, die jetzt irgendwie mit Ihnen in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen rumging, war die Frage, welche Flaggen hängen auf dem Bundestag? Ich will jetzt nicht die Frage stellen, wann soll welche Regenbogenflagge in welcher Länge da hängen. Mich würde eher noch mal eher konkret, weil Sie von ja auch über das Personal im Bundestag gesprochen haben. Mich würde interessieren, wie tolerant ist der Bundestag? Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind die Parlamentarier gegenüber queeren Menschen? Wie ist die Stimmung, wie ist die Diversität innerhalb des Parlaments betrieben?
Also ich würde schon gerne die Regenbogenfahne-Debatte aufmachen, ganz kurz, weil da ja was mitschwingt. Also ich will kurz mal einiges auch klarstellen. Bei uns weht schwarz-rot-goldene Fahne. Und die ist ja eigentlich nicht zu toppen, um es mal kurz zu sagen. Das ist unser Grundgesetz, auf dem das auch beruht und wo wir wirklich eine klare Aussage haben, auch zu den Rechten eines jeden Einzelnen. Wir haben eine Regenbogen-Organisation unter den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Wir haben die Charta für Toleranz unterschrieben und vieles andere auch. Und insofern gegenüber queeren Menschen, ich kenne keinen, und wenn es einen gibt, dann hat das Konsequenzen, der gegenüber queeren Menschen diskriminierend wäre.
Aber also, das ist doch eine super Aussage.
Also ich ja, meine, das nein, ist doch, ja, aber ich meine, Leute, das ist doch selbstverständlich. Hier wird ja unterstellt, dass weil wir die doch über die Regenbogenfahne.
Aber das war überhaupt nicht meine intendierte Frage, okay, weil wir begannen ja damit, ja, dass Sie selber gesagt haben, 25% der Plätze im Bundestag wird von Leuten auch besetzt, die möglicherweise auch mit anderen Intentionen unterwegs sind oder zumindest vieles in Frage stellen, was Konsens ist in unserer liberalen Demokratie und in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Ja, aber ich sag mal eins, morgen hisse ich die Regenbogenfahne aus folgendem Grund. 17. Mai ist der Tag gegen Homophobie und Queerfeindlichkeit, das ist parlamentarischer Bezug. Ich hisse sie aber nicht zum CSD und da will ich jetzt mal kurz was aus der queeren Community sagen. Weil ich die da nicht hisse, wird mir Homophobie vorgeworfen. Das, was man für sich beansprucht, nicht abgekanzelt und nicht diskriminiert zu werden mit einer Unterkomplexität der Intellektualität, das erwarte ich dann umgekehrt auch. Ich hisse sie morgen, aber ich hisse sie nicht auf Bestellung. Der CSD ist eine politische Demonstration auf der Straße. Wir sorgen dafür als Staat, dass demonstriert werden darf, auch gegen die, die gegen Queere sind. Das ist. Aber man kann sich beim Bundestag, das nicht, sonst hätte ja auch der Katholikentag sich eine Fahne jetzt bestellen können. Oder es gibt Gewalt gegen Frauen, dass der Orange stehe. Da könnte man eine orangene Fahne auch hissen. Nur wir sind der Deutsche Bundestag und ich finde, dass man darüber auch mal umgekehrt dann sagen muss, Leute, geht auch fair mit anderen Leuten um. Und bei uns gibt's die Charta der Vielfalt, wie gesagt, die haben wir unterzeichnet. Wir haben ein Regenbogennetzwerk und jeder darf auch zum Christopher Street Day gehen, aber es ist keine Arbeitszeit, weil es auch andere politische Demonstrationen gibt, dann müsste ich die auch als Arbeitszeit freigeben. Und insofern finde ich, ist das eine faire Debatte, da kann man die Klöckner mögen oder nicht.
Ja, absolut. War aber jetzt, glaube ich, aber total wichtig, auch nochmal den Bundestag als Arbeitgeber und als Ort der Vielfalt auch nochmal gut zu vermitteln.
Wir haben auch Stände und werben für Mitarbeiter und Mitarbeiter auf Queermessen und solche. Ja.
So, jetzt darf ich, glaube ich, noch eine Frage stellen, weil hier werden schon sozusagen die Rollladen runtergelassen im Saal. Hab Mut, steh auf, ist das Leitwort des Katholikentages. Mich würde interessieren, welche Begegnung Sie beim letzten Mal als mutmachend und gewinnend in Erinnerung behalten haben.
Bei Katholikentagen oder grundsätzlich?
Nein, grundsätzlich im Leben. So gestern, vorgestern, heute.
Ja, also fand ganz rührend heute im Gottesdienst. Der Gang zur Kommunion, zur Heiligen Kommunion, ist ja ein sehr ruhiger Gang eigentlich. Und man ist in sich gekehrt. Und mitten aus der Reihe kam eine Frau und sprach mich dann an und machte mir Mut. Und das fand ich ganz überraschend in diesem Moment. Auch für sie, die sich Mut genommen hat, überhaupt in so einer Situation mich dann anzusprechen. Und was sie sagte und so, das fand ich ganz anrührend, ehrlich gesagt, und mutmachend.
Mutmachend. Vielen Dank, Frau Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, für Ihren Besuch in Würzburg zum 104. Deutschen Katholikentag, für das Gespräch hier. Sie sind jetzt noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, dann geht's, glaube ich, auch wieder weiter. Vielen Dank für den Besuch. Für alle, die Lust haben, morgen 17 Uhr, Markus Söder auf einem anderen Sofa als diesem, glaube ich. Soll ich Grüße ausrichten? Oder
ja, schon ganz herzliche Grüße an die kleine Schwester.
Gehen Sie gerne weiter an die kleine Schwester. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.